Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Es handelt sich um die Nummer 36. Es ist doch schon einiges zusammengekommen. Wir haben heute das Thema Naturschutz unter Druck, Fragezeichen. Als Gast begrüße ich recht herzlich Hannes Augustin vom Naturschutzbund Salzburg. Manche werden sich fragen, was hat jetzt Menschenrechte mit Naturschutz zu tun? Aber kurz zusammengefasst aus meiner Perspektive. Naturschutz hat was mit unseren Lebensgrundlagen zu tun und es geht schon bei Menschenrechten um das Recht auf gute Lebensgrundlagen. Und der Schutz unserer Lebensgrundlage hat unmittelbar mit diesem Thema was zu tun. Jetzt einmal sehr weit diese Bescheidungen, Ausführungen meinerseits. Da gibt es ganze Abhandlungen davon und sehr viele Querverbindungen. Das können wir vielleicht unter anderem dann vertiefen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ein Hintergrund ist für diese Veranstaltung, dass die Landesumweltanwaltschaft, ein nicht unkompliziertes, langes Wort, die LUA, einigen Änderungen, gesetzlichen Änderungen unterworfen wurde und dass im Zusammenhang damit also auch viele Missverständnisse oder vielleicht Bilder entstanden sind, die der Realität nicht entsprechen. Aber insgesamt besteht der Eindruck, dass Naturschutz oder Naturschutzanliegen zunehmend wieder unter Druck geraten und deswegen auch einmal eine Sendung zu diesem Thema. Als erstes möchte ich dich fragen, kannst du kurz den Naturschutzbund Salzburg beschreiben, erklären und deine Rolle?
Ja, sehr gerne. Der Naturschutzbund Salzburg ist eine überparteiliche Organisation, ein Verein, der in den österreichischen Naturschutzbund als eine Landesgruppe eingegliedert ist, aber wir sind auch selbstständig, eigenständig. Meine Funktion beim Naturschutzbund ist der Geschäftsführung des Vereins, die ich seit über 40 Jahren bereits innehabe. Und ja, wir haben natürlich viele Tätigkeiten und Aktivitäten in einer recht großen Bandbreite. Also das ist eben auch historisch bedingt, weil wir eben seit über 111 oder 12 Jahren österreichweit bestehen. Dann wurde eine föderalistische Aufteilung gemacht, so um 1960 herum. Und ja, seither haben sich natürlich viele Themen angesammelt. Zuerst vom engeren Naturschutz, Artenschutz, über den Landschaftsschutz. In weiterer Folge wurde erweitert auch auf Energiepolitik, Umweltschutz, bis hin jetzt zur Thematik Klimaschutz und Maßnahmen. Ja, da haben wir eine große.
Also es geht nicht nur um Themen, wo formal also Naturschutz draufsteht oder ganz im engeren rechtlichen Sinne, sondern um viel weitere Themen, weil Naturschutz natürlich sehr viel breiter ist als das, was ein Naturschutzgebiet betrifft.
Ganz genau, wir sehen das eben sehr breit, weil ja alles auch miteinander zusammenhängt. Wenn wir schlechte Luftqualität haben, geht es uns als Menschen auch schlecht und manchen Organismen, zum Beispiel bestimmte Flechtenarten, kommen unter Druck, sterben aus. Genauso ist es bei vielen anderen Organismen. Ja, wenn wir manchen das Wasser abgraben, sei es im Moor, ja, dann können die nicht mehr überleben. Ja, es gibt vielfältige Zusammenhänge, die man jeweils da beachten muss. Also, und ja, ich denke, wir werden da über einzelne Teilbereiche vielleicht eh noch
reden. Was sind aktuelle wichtige Aufgaben, so die wichtigsten, weil es breit gefächert ist, was sind wirklich sehr wichtige Aufgaben des Naturschutzbundes?
Ja, relativ neu hinzugekommen sind immer mehr rechtliche Aspekte, gerade eben auf die angesprochene Umweltanwaltschaft hin, weil da Rechte beschnitten wurden, müssen wir vielleicht dort und da dann einspringen und uns auch auf der Basis Behördenverfahren oder sogar mit Gerichten auseinandersetzen. Ansonsten geht es uns darum, auch die Landschaft zu erhalten. Mittlerweile sind halt Eingriffe in manche Lebensräume nicht mehr erträglich, würde ich fast sagen. Also wenn wir zum Beispiel an den Ausbau der Wasserkraft im Speziellen denken. Rund 80-90% unserer Fließgewässer sind bereits irgendwo verbaut, genutzt. Ja, und da kann man jetzt schwer hergehen und noch die letzten paar Prozente auch noch verbauen wollen. Oder ja, es geht uns um Grund und Boden auch. Also wir leben alle auch vom Boden, von einem intakten Boden, den man eben auch für landwirtschaftliche Zwecke, für Nahrungsproduktion nutzen will. Und da geht es halt nicht, wenn man dann die ganzen Flächen verbaut mit irgendwelchen, sei es Siedlungen, sei es Gewerbegebieten, sei es auch nur irgendwelche andere Infrastruktur. Irgendwann geht uns der Boden aus und wir haben zu wenig produktive Flächen, sowohl für unsere Lebensmittel, aber auch für die Vielfalt der Arten, die hier bei uns eben auch vorkommen.
Mir fallen jetzt noch zwei Stichworte ein. Es gibt eine Bodenschutzstrategie, wobei nicht ganz klar ist, welchen Charakter sie jetzt hat, also welche Verbindlichkeit sie hat. Und das andere ist das Renaturierungsgesetz, über das ja viel gestritten wurde, aber das aber beschlossen wurde. In Verbindung mit diesen beiden Themen ist der Naturschutzbund auch aktiv.
Da sind wir auch aktiv. Also es geht uns darum, eben auch Böden zu erhalten. Da sind wir noch lange, glaube ich, nicht am Ziel, weil einfach die Vorgaben, die zwar diskutiert werden, auch auf politischer Ebene, aber dann in der täglichen Praxis oft nicht eingehalten werden. Also man hat immer wieder halt auch Ausflüchte, würde ich einmal sagen, dass man dieses und jenes Projekt doch noch umsetzen muss, auch wenn man vielleicht eine andere Möglichkeit finden könnte. Gerade beim Bebauen, es gibt viele Flächen, auch in Gewerbegebieten, die untergenutzt sind oder manche Gebäude, die leer stehen. Ja, oft ist es dann für Betriebe einfacher, wieder auf der grünen Wiese neu zu bauen, als den Bestand zu nutzen. Eine Umnutzung zu machen, ist natürlich aufwendiger, braucht mehr Überlegung, Logistik. Von den Kosten kann es ausgeglichen sein, muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber es wäre natürlich viel, viel sinnvoller, bestehende, schon genutzte Flächen vielleicht ein bisschen intensiver zu nutzen und intelligent halt zu nutzen, statt wieder irgendwo im Grünland hektarweise Flächen
zu verbauen. Verstehe ich das richtig? Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen für Schutz, für Naturschutz, aber auch für Bodenschutz und so weiter. Aber in der Praxis wird es oft nicht umgesetzt.
Beim Bodenschutz gibt es leider noch sehr wenig rechtliche Fixierungen. Also da gibt es halt Flächenwidmungsplan, gibt schon Vorgaben, das muss halt abgeändert werden und braucht Beschlüsse zum Beispiel in Gemeinden. Beim Naturschutz gibt es fix gesetzliche Regelungen, wo ein Eingriff gemacht werden kann, unter welchen Auflagen, unter welchen Ausgleichsmaßnahmen oder allenfalls auch nicht eingegriffen werden darf. Kann ja auch einmal eine Versagung eines Vorhabens geben.
Gibt es ein paar, und das kannst du beispielhaft ein paar Dinge benennen, mit welchen Baustellen unter Anführungszeichen ihr konfrontiert sind, nur stellvertretend, das muss jetzt nicht konkret mit Namen sein, aber einfach welche Arten von Beispielen, mit welchen Dingen seid ihr konfrontiert oder wo mischt ihr euch quasi ein? Von
eurer Seite? Zum Beispiel, wenn es um Verbauung geht, um die Erweiterungen eines Betriebs, eines Gewerbegebietes, also in einer Gemeinde südlich von Salzburg, wo in einen sehr sensiblen Bereich der Ausbau geplant würde. Und da haben wir eben auch als Naturschutzorganisation jetzt einmal Einspruch erhoben, weil dort viele artenschutzrechtliche Aspekte bisher nicht beachtet wurden und es wirklich sehr schwierig ist, hier eine Verbauung zu dulden, weil hier ein Wanderkorridor unterbrochen würde. Und da muss man halt auch abwägen, ja, stehen die Interessen dafür, die Natur zu erhalten oder den Betrieb zu erweitern. Und dann könnte es noch eine Alternativenprüfung geben auch, dass man sagt, okay, Betrieb kann vielleicht auch an anderer Stelle erweitern oder einen Teil irgendwo machen. Also und das muss man halt diskutieren, abwägen, Argumente suchen, auf den Tisch legen und dann muss die Behörde zu Entscheidungen kommen oder allenfalls, wenn es beeinsprucht wird, das Gericht.
Das heißt, ihr werdet aktiv, wenn es tatsächlich, Hausnummer in einem Gewerbegebiet oder in einem anderen Gebiet, das mit bestimmten Rahmenbedingungen verknüpft ist, ob das Landschaftsschutz ist, Artenschutz, also Arten oder andere Aspekte, also die es eigentlich gibt. Wenn ihr euch dort nicht einmischt oder mitredet, dann kann irgendwas herauskommen, was nicht im Sinne des Schutzes ist.
Es kann auch gut gehen, dass einfach nur die Behörde eine korrekte Abwägung macht und in vielen Fakten, in vielen Verfahren mischen wir uns auch gar nicht ein. Und wir als Naturschutzorganisation haben ja auch nur sehr beschränkte Rechte. Mhm. Wir dürfen bei Bescheiden nur Einspruch erheben, wenn europarechtlich geschützte Arten, und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil der Arten, betroffen ist oder wenn ein EU-Schutzgebiet betroffen ist, dann können wir dagegen vorgehen, auch auf dieser behördlichen und rechtlichen Ebene. Ansonsten können wir auch nur Appelle setzen, machen wir auch, dass wir uns zum Beispiel auch an die Politik wenden und sagen, ja, das finden wir nicht gut, dass wir Medieninformationen verfassen, dass wir in unseren eigenen Zeitschriften, Medien versuchen, um Verständnis zu werben oder bessere Lösungen zu suchen.
Mhm. Aber das heißt, eine Organisation wie der Naturschutzbund, auch andere Organisationen in diesem Bereich agieren wie NGOs.
Wir sind eine NGO.
Wir haben den Status einer NGO, vertreten Interessen von Natur und Umwelt und tauschen sich, also sind in permanenter oder ständigen Dialog im Prinzip mit Politik oder Verwaltung.
Durchaus, wir sind mit allen.
Oder Eigentümern, wie auch immer.
Das auch, wenn jemand an uns herantritt, aber halt, ja, wir melden uns einfach auch eigenständig zu Wort und versuchen für die Anliegen auch des Naturschutzes zu werben, Verständnis zu wecken und dort, wo es nicht anders geht, dann halt auch im rechtlichen Rahmen, wenn wir Möglichkeiten haben, uns einzumischen.
Und du hast gesagt, du bist seit 40 Jahren dabei. Das heißt, wenn man diesen Zeitraum betrachtet, da hat sich einiges entwickelt und verändert. Vor 50, 60 Jahren war Naturschutz oder war Umweltschutz noch keine großartige Agenda. Und dann ist es eigentlich ab Ende der 70er, 80er Jahre ist das auf die Agenda gekommen, bis es sozusagen politische Agenda geworden ist. Und dann gibt es Zuständigkeiten und so weiter und Pläne. Da ist ja vieles geschehen. Wie würdest du das zusammenfassend beurteilen? Also welche Erfahrungen hast du in deiner Tätigkeit mit dem Naturschutzbund, was sich da alles entwickelt und verändert hat? Wie erfolgreich ist diese Arbeit, sagen wir mal so?
Ja,
abgesehen vom Thema Sisyphos.
Ja. Ja, das ist eine never-ending Story. Aber doch, also es hat auch eine ganze Reihe positiver Entwicklungen gegeben. In manchen Fällen hat man einfach Fehler erkannt und hat umgelenkt. Zum Beispiel ein Thema Gewässerverbauung. Früher hat man geglaubt, ja, man muss alle Bäche kanalisieren, drainagieren, Wasser ableiten. Später ist man draufgekommen, dass die Idee gar nicht so gut war. Man hat zwar vielleicht in manchen Bereichen das Hochwasser schnell abgeführt, aber dafür die Unterlieger überflutet oder stärker gefährdet. Und da ist auch der Wasserbau mittlerweile einen Schritt weiter gegangen und hat die Sünden der Vergangenheit zum Teil wieder zu renaturieren begonnen und zu verbessern begonnen. Die Fließgewässer werden wieder aufgeweitet. Das ist zum Beispiel,
also Beispiel Renaturierung der Glan ist ein Beispiel.
Ne? Renaturierung der Glan.
Auch das Salzach wird es auch sein.
Genau. Und da sieht man, dass es jetzt nicht nur für die betroffenen Arten von Vorteil ist, die in einem Gewässer leben. Wenn es nur ein Kanal ist, da können nur ein paar wenige angepasste Arten vorkommen. Wenn man da viele Strukturen hat, tieferes Wasser, niedrigeres Wasser, schnellere, langsamere Strömungsverhältnisse, da sind eine ganze Vielzahl von Organismen drinnen. Und Das ist aber auch für den Menschen interessant. Wenn ich eine Böschung habe, wo ich kaum hineinkomme oder fast hineinfalle, wenn ich da hinunter zum Wasser gelangen will, ist es gefährlich und wenig erlebbar für den Menschen. Und wir sehen überall, wo jetzt so aufgeweitete, neu strukturierte Flächen sind, dass die Menschen das auch annehmen. Also wir tun das auch zum Wohl des Menschen. Also es erhöht die Lebensqualität. Ja, es ist Erholungsraum dann auch für den Menschen.
Jetzt nur meine Frage, die sozusagen eigentlich grundsätzlicher ist. Also es gibt oft das Missverständnis, dass Naturschutz sowas wie ein Selbstzweck ist. Aber wenn die Leute hören, man muss die Bienen schützen und man überlegt sich oder bestimmte Vogelarten, was ist, wofür brauchen wir das? Ja? Wo siehst du denn Verbindung zwischen den Menschen und Naturschutz? Das ist zwar eine banale Frage, aber eigentlich das Fundamentale dahinter. Oder was hat das eigentlich mit Menschenrechten zu tun? Was ist da deine Meinung oder deine Sichtweise?
Ja, Menschenrechte und Rechte werden jetzt ja überhaupt schon ein bisschen breiter gesehen. Auch die Rechte der Natur. Sogar manche Länder erkennen die Natur eben auch als Selbstwert mit eigenen Rechten an. Und natürlich gibt es da eine Verbindung. Und wir sind in dieser Hinsicht einmal eher, würde ich sagen, uneigennützig, weil wir eben auch für die Natur, die sprachlos ist in unserer Gesellschaft, der etwas Gewicht verleihen oder uns um sie kümmern, insofern als die Erfordernisse der Natur auch dann berücksichtigt werden sollen in bestimmten Verfahren oder einfach, wenn irgendetwas geplant ist. Und wir machen das aber eben auch nicht nur für die Tiere, sondern unser menschliches Handeln ist auch bestimmt für das Wohlbefinden des Menschen. Und wir haben natürlich auch Freude dran, wenn wir verschiedene Organismen sehen, wenn wir im Frühling Vögel singen hören in unserer Umgebung, wenn wir Bienen oder Hummeln sehen. Und ja, beim Nutzen, wenn Bienen keine Nahrung mehr finden, weil kaum mehr Blumen da sind, ja, dann schaut es aber auch mit unserem Honig schlecht aus, den wir von den Bienen bekommen. Oder das eben nur als ein Beispiel, und gibt es eine Reihe Zusammenhänge. Wenn ich einen intakten Boden mit einem vielfältigen Bodenleben drinnen habe, wo Humus aufgebaut wird, ja, dann ist das auch für das Wachstum natürlich viel besser, als wenn ich da einen fast sterilen Boden habe, einen ausgetrockneten Boden, wo man dann düngen muss und alle möglichen Bearbeitungen vornehmen muss, damit überhaupt eine Funktion gewährleistet ist.
Aber in diesen letzten Jahrzehnten, in denen du tätig warst, ist deine Arbeit immer mit Interessensgegensätzen, Interessenkonflikten und so weiter verbunden. Kannst du da Beispiele nennen? Also welche Dynamik hat das oder welche Konflikte findet das?
Ja, es gibt natürlich immer irgendwelche Betroffenheiten, wenn irgendein Projekt gemacht wird oder nicht gemacht wird, ist oft eine Abwägung. Und wenn jemand einen Betrieb irgendwo ansiedeln will, kann es ein berechtigtes Interesse natürlich sein. Auf der anderen Seite kann es genauso berechtigtes Interesse sein, dass man diesen Raum erhält, weil er vielleicht sehr hochwertig ist und dort sei es seltene Arten vorkommen. Und da ist die Frage, ja, geht sich das miteinander aus? Kann man da mit Auflagen arbeiten, dass man sagt, okay, wenn das gebaut wird, muss aber das und das und das berücksichtigt werden, also dass man den Eingriff möglichst gering hält, ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, na, an diesem sensiblen Ort ist es nicht vertretbar, jetzt eben irgendetwas zu bauen. Und das gab es natürlich auch, oder gerade im Bereich auch von Energieanlagen. Ja, es kann schon sein, dass zum Beispiel die Errichtung, nehmen wir jetzt Windkraftanlage, die auch ja viel diskutiert wird, an bestimmten sensiblen Stellen nicht besonders günstig ist. Auf der anderen Seite brauchen und wollen wir auch Energie gewinnen, wird es auch Kompromisse geben müssen. Und dann muss man vielleicht noch den Wirtschaftlichkeitsfaktor anschauen. Wenn ich eine Windkraftanlage irgendwo ins Gebirge stelle, an einem abgelegenen Ort, wo vielleicht gar nicht so viel Wind weht, ja, dann ist es möglicherweise nicht die beste Option, weil ich brauche den Weg, den ich für den Bau der Anlage machen muss, durch die Natur. Ich brauche die Energieableitung irgendwo weit weg. Da wäre es natürlich dann gescheiter zu überlegen, eben besonders windhöfige Gebiete für den Ausbau solcher Anlagen zu nehmen und vielleicht dann auch Stellen, wo nicht gerade zum Beispiel auf Vogelzugroute durchgeht. Also da ist eine
Abwägung. Es geht um viele Abwägungen.
Geschichte, genau. Und ja, auch wir als Naturschutzorganisation sind nicht generell gegen den Bau von Windanlagen, aber halt.
Na, man kriegt so den Eindruck in der medialen Aufbereitung dieser Themen. Kommt sehr stark eine Polarisierung immer wieder vor. Ich denke, das hat damit zu tun, es ist bei anderen Themen auch so, aber es wird sehr schnell polarisiert. Mhm. Erneuerbare Energien gegen Naturschutz oder Wirtschaftsinteressen gegen Naturschutz und so weiter. Und dass man das aber, dass es um Abwägungen geht und um differenzierte Zugänge, das geht dann meistens in der Tagespresse unter.
Geht oft unter und natürlich gibt es oft auf beiden Seiten auch Hardliner, durchaus. Aber wichtig erscheint mir, dass man einfach einmal zuerst Fakten sammelt und auf Fakten basierend dann zu Vorschlägen oder Entscheidungen kommt. Und das ist leider in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch ein bisschen abhanden gekommen. Also mir scheint, jetzt nicht nur im Naturschutz, sondern auch sonst in gesellschaftlichen Fragen, dass man oft auf das Recht des Stärkeren beharrt oder dass man auch irgendwelchen Nicht-Fakten, Fake News vertraut. Da wäre es halt wichtig, sich wirklich die Grundlagen anzuschauen und dann vor allem auch miteinander zu reden und zu schauen, ja, geht etwas oder nicht.
Bevor wir so zur aktuellen Einschätzung kommen, also welche Situation jetzt eingeschätzt wird, noch einmal zur Entwicklung, also als quasi Nicht-Experte im Naturschutzbereich, nämlich war über die letzten Jahrzehnte das im Bereich Natur- und Umweltschutz einiges an politischen Rahmenbedingungen verändert worden ist und sich entwickelt hat. Es sind Gesetze entstanden oder Gesetze reformuliert worden. Es gibt die Stimme der NGOs, es gibt die Landesumweltanwaltschaften. Also da ist einiges entstanden, was man so unter dem Titel Fortschritt bezeichnen könnte. Wir wissen, es ist immer ein ewiges ein Hin und Her und es ist ein ewiger Kampf unter Anführungszeichen. Aber es hat so etwas wie Entwicklung und Fortschritt in diesem Bereich schon gegeben. Bevor wir jetzt zur aktuellen Situation kommen, da wollte ich einfach deine Einschätzung hören, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, sehe ich auch so. Früher hat es da sehr wenig gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen gegeben. Und sukzessive sind auch die Gesetze angepasst worden, verbessert worden in mancher Hinsicht. Manche zusätzlichen Rechte sind eingeräumt worden, eben auch dem Naturschutzbund und anderen NGOs über die sogenannte Aarhus-Konvention. Das ist gut und ich glaube, es ist aber auch notwendig, weil der Natur insgesamt geht es ja doch nicht so viel besser, trotz der vorhandenen Schutzbestimmungen, weil ja auch andere Interessen da sind und eben auch die Nutzung immer weiter voranschreitet. Und von daher ist irgendwo halt eine Engstelle und braucht sowohl den Schutz.
Also der Druck wird größer, auch die Konfliktlagen werden nicht weniger. Es entspannt sich nicht, sondern es ist sehr stark.
Ja, und es kommen neue Erkenntnisse dazu, wie zum Beispiel der Klimawandel und die Klimakrise, muss man ja eigentlich mittlerweile sagen, oder wenn Berge frei werden, weil der Permafrost aufgeht und herunterpurzeln, ist es ja keine besonders erfreuliche Nachricht. Also und eben von da gibt es einfach auch neue Erfordernisse und neue Notwendigkeiten auf
Rücksicht. Ich hätte noch eine Frage zur Unterscheidung, weil in den letzten einem Jahr war ja die Lua ein Thema. Vielleicht kann man kurz klären, also was ist denn der Unterschied zwischen einer NGO wie dem Naturschutzbund und auf der anderen Seite gibt es eigene Behörden, es gibt eine Naturschutzbehörde des Landes, ja, oder in den Ländern gibt es Naturschutzbehörden und es gibt die Lua. Was ist der Unterschied?
Ja, Die Umweltanwaltschaften sind überhaupt eine Besonderheit in Österreich. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Es ist so eine Zwischensituation zwischen Behörde und auch Bevölkerung mit besonderen Rechten ausgestattet. Und die Umweltanwaltschaft ist gesetzlich eingerichtet worden. Ich kenne die Umweltanwaltschaft seit dem Beginn, also 1985, wurde sie vom seinerzeitigen Landeshauptmann Haslauer Senior eingerichtet und Professor Stüber, der ehemalige Direktor des Hauses der Natur, war der erste Umweltanwalt. Wir hatten damals sogar eine Bürogemeinschaft im Schloss Arenberg. Okay. Und damals war der Wunsch, der Natur auch eine offizielle Stimme zu geben und gesetzlich verankert, dass die mitreden.
Also formalrechtlich.
Formalrechtlich.
Und verpflichtend.
Auch verpflichtend. In manchen Themenbereich.
Das heißt, das ist was anderes wie ein NGO, weil im Prinzip ist man nicht verpflichtet, auf den Naturschutzbund zu hören. Ich sage es nur mal so lapidar.
Das war zumindest ganz am Anfang so als Organisation, als Verein. Ja, da haben wir was sagen können, aber konnte ignoriert werden. Jetzt haben wir auch ein paar Rechte über die Aarhus-Konvention zugeordnet bekommen. Aber die Umweltanwaltschaft ist sozusagen wieder Name Anwalt, der da drinnen steckt, der schon sagt, ein Anwalt für die Anliegen der Natur einerseits und wie in einem Verfahren ist auf der einen Seite ein Betreiber, auf der anderen Seite der Anwalt der Natur, die legen ihre Argumente oder ihre Wünsche dar und dazwischen steht die Behörde, zum Beispiel eine Bezirkshauptmannschaft oder Amt der Landesregierung, die dann aus diesen beiden vorgebrachten Interessen eine Entscheidung treffen müssen, eine Zustimmung zu einem Vorhaben, Auflagen etc.
Und das heißt, die LUA kann Empfehlungen abgeben, sie hat auch bisher ein Revisionsrecht gehabt.
Kann Empfehlungen abgeben, Vorschläge machen, in der Regel, das war auch ein Wert und ist auch jetzt noch ein Wert der Umweltanwaltschaft, dass sie einfach auch beratend tätig ist, dass sie Projekte verbessert. Es geht ja nicht immer um Verhinderung, das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall.
Abgesehen davon, dass, also habe ich nur mitbekommen, dass die LUA aufgrund ihrer Ressourcenlage ja sich mit vielen Projekten gar nicht beschäftigen kann. Sie muss Entscheidungen treffen, weil das geht sie gar nicht aus.
Ganz genau.
Das wird beim Naturschutzbund nicht anders sein.
Ganz genau, es ist auch so. Also da sind die Ressourcen natürlich auch beschränkt. Und man kann sie ja nur auf irgendwo gravierende Fälle oder beispielhafte Fälle vielleicht fixieren und mit denen dann wieder Verbesserungen für etliche andere Sachen bewirken. Ich kann zum Beispiel da auf alte Sachen verweisen, am Anfang mit dem Wegebau, also gerade irgendwo durch die Wälder oder im alpinen Gelände hat man das vor Jahrzehnten sehr brutal gemacht. Da hat man einfach eine Schubraupe genommen und den Weg ausgeschoben. Das Material, das purzelte halt hinunter. Ja, und dann hat man halt den Weg befestigt und fertig war die Sache. Da war die Umweltanwaltschaft am Anfang auch sehr verdienstvoll, dass sie sich bei solchen Dingen eingemischt hat und beraten hat. Und man ist dann schließlich dahin gekommen, ja, dass man mit einem Bagger und sanft den Weg anlegt und unter Umständen sensiblen Stellen ausweicht und so zwar einen Weg zustande bringt.
Das ist der Pflichtanwalt auf Seiten der Natur. Ne?
Genau.
Okay.
Und ja, Umweltanwaltschaft wurden halt jetzt zuletzt leider etliche Rechte genommen. Jetzt werden sie vorenthalten. Zum Beispiel in Landschaftsschutzgebieten beim Artenschutz ist die Umweltanwaltschaft gar nicht mehr dabei. Und gerade ein Landschaftsschutzgebiet ist eigentlich ein wertvolles Gebiet. Und dass man
ich denke jetzt an Seengebiete, die wir in Salzburg zu Hof haben, da haben wir viele Landschaftsschutzgebiete.
Genau.
Warum geht gerade da nicht mehr?
Das ist eine politische Entscheidung, die sich uns eigentlich auch nicht erschließt, was das für einen Sinn haben sollte, die Umweltanwaltschaft da auszuschließen. Es wurde immer argumentiert, ja, mit Verfahrensbeschleunigungen und dergleichen. In den allermeisten Fällen sind nicht die Naturschützer oder die Umweltanwaltschaft schuld, dass irgendein Projekt verzögert wird, sondern meist schlechte, dürftige Einreichunterlagen. Oder wenn man halt von Haus aus in ein problematisches Gebiet geht, dann muss man damit natürlich rechnen, dass sich da irgendwas spießt.
Da muss wer schuld sein.
Dann muss wer schuld sein und da hat man vor allem die Umweltanwaltschaft fokussiert und dann einen Riegel sozusagen jetzt vorgeschoben, indem er der Umweltanwaltschaft das sogenannte Revisionsrecht in praktisch allen Fällen jetzt genommen hat. Was bedeutet das? Die Umweltanwaltschaft kann jetzt nur einmal berufen und dann ist das Ende beim Landesverwaltungsgericht.
Also nicht mehr auf der nächsten, auf der letzten,
der nächsten
auf der Bundesebene.
Instanz, genau. Und manche Entscheidungen wären halt von grundsätzlicher Natur und da hätten dann Auswirkungen für andere Fälle. Und da wäre es natürlich sinnvoll, wenn beispielsweise das der Verwaltungsgerichtshof oder der Verfassungsgerichtshof, wird eh nur in seltensten Fällen angewandt, die letzte Entscheidung hätte.
Da hätte ich jetzt eine Frage. Also wenn man jetzt ganz oberflächlich und so mit einem, sagen wir, am Frühstückstisch, ja, die Zeitung gelesen hat oder man surft in den Medien herum und dann liest man, Lua in der Kritik oder Lua wird und so weiter. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Um was ist da gegangen? Ich habe jetzt nur ein Beispiel, also das ist auch nur sehr oberflächlich. Ich höre, okay, Mittersil oder Rudolfshütte, ein Hotelier möchte ausbauen. Ja? Jetzt weiß aber, die meisten wissen nicht, was ist die Ausgangsposition, möchte ausbauen und sagt dann, letzten Endes kommt unterm Strich heraus, Schlagzeile, Lua verhindert sozusagen wirtschaftliche Weiterentwicklung. Ich fasse das jetzt sehr holzschnittartig zusammen. So viel bleibt einmal beim Konsumenten oder beim Hörer oder Seher oder Seherin über.
Ja.
Aber ich frage mich einfach wirklich, oder eine Frage, was ist da eigentlich wirklich passiert und worum geht es da? Ja? Und was sind die dahinterliegenden Interessen, damit man das ändert? Oder geht es tatsächlich um Vereinfachung von Verfahren oder wirtschaftliche Entwicklung, Allgemeininteresse oder was liegt da dahinter, dass man eine Landesumweltanwaltschaft sozusagen in ihren Rechten beschneidet, ja, oder reduziert in ihre Aufgabenstellung, in ihre Möglichkeiten. Was ist da die Ursache dahinter? Was ist eine Einschätzung? Wir wissen es nicht, aber ich denke, ihr seid viel mit diesen Themen und auch mit der Politik konfrontiert. Was hat zu diesem Ergebnis geführt? Kann man das erklären?
Verstehen? Ich kann auch nur mutmaßen in diesem Fall, aber grundsätzlich befinden wir uns, wenn wir die Rudolfshütte nehmen, in einem sensiblen Gebiet im Hochalpenraum.
Liegt auf der Hand.
Wenn man dort weitere Ausbauten macht, dann muss man zumindest umsichtig vorgehen und muss man mal schauen, planen, ja, was verträgt dieses Gebiet. Und dann braucht man entsprechende Bewilligungen. Die sind in der Form dort, glaube ich, nicht sauber eingeholt worden, sondern da ist etwas mehr schon ausgebaut worden, vielleicht mit irgendwelcher Spekulation, dass man das dann weiter bewilligen kann. Und wenn sich dann die Umweltanwaltschaft kritisch einmischt und das aufzeigt, ja, dann stößt es den Betreiber natürlich irgendwie sauer auf, weil er sich behindert fühlt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist wichtig, die Dinge aufzuzeigen und klarzumachen. Und man sollte zumindest da ein korrektes, klares Verfahren machen. Und wenn Fragen offen bleiben, gibt es dafür in so einem Fall halt auch dann eine gerichtliche Entscheidung. Das soll man zulassen und nicht einfach abwürgen. Es gibt andere Beispiele. Das Sixenses-Projekt, also direkt am Vasenmoos, auch in Pinzgau in Mittersil, ja, wo eine Hotelanlage gebaut wird und Chalets gebaut werden am Rand des sensiblen Moorgebietes. Ja, da wäre es halt gut, vorher schon einmal von den Gemeinden, von den Entscheidern vielleicht solche Projekte gar nicht zuzulassen, von der Flächenwidmung her. Und wenn es zu einem Verfahren kommt, muss man halt die Dinge auch korrekt abwickeln.
Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem, wir haben schon einmal mit einem Kollegen von dir eine Sendung gehabt, wie es den Regierungswechsel auf der Landesebene gegeben hat. Also, wo es darum gegangen ist, was ist zu befürchten. Hat diese Veränderung der Rahmenbedingungen auch etwas mit dem Regierungswechsel zu tun oder mit dem, dass der Naturschutz in der neuen Konstellation Natur- und Umweltschutz eine kleinere Rolle spielt und dass man dem kein Gewicht oder weniger Gewicht gibt, aber dass man auch sozusagen bewusst Grenzen setzt und das einschränkt?
Ja, ich schätze schon. Also seit die neue Regierung Handeln ist, wird meines Erachtens in eine falsche Richtung gehandelt im Natur- und Umweltschutz. Dem wird nicht mehr so viel Beachtung geschenkt, beziehungsweise eben wird, wie dieser Fall und die Vorgangsweise bei der Umweltanwaltschaft zeigt, sogar werden Rechte zurückgenommen, die bestanden haben. Dabei gäbe es aus unserer Sicht überhaupt keine Notwendigkeit, hier eine Beschränkung einzuführen. Ich denke, das ist für unsere Gesellschaft möglich, sinnvoll, notwendig, sowohl den Naturschutz voranzutreiben als auch den Umweltschutz zu verbessern. Es kommt uns allen ja zugute. Also da wird ja nicht willkürlich gehandelt, dass jemand justament behindert wird, sondern es geht den Organisationen aus meiner Sicht eher um das Ganze und nicht um irgendwelche Einzelinteressen. Die liegen eher wo auf anderen Seiten, bei wirtschaftlichen Interessen. Und ich finde es wirklich bedauerlich, dass man hier offenbar die Zeichen und Notwendigkeiten der Zeit nicht erkennt, bis hin zu manchen Personen, die ja auch den Klimawandel überhaupt leugnen.
Das heißt, ihr seid mit Politik konfrontiert, die teilweise also den Klimawandel in Frage stellt, ja, ob es den überhaupt gibt und ob es da überhaupt Handlungsbedarf gibt oder andere politische Vertreter, die so von Raumordnung mit Hausverstand reden oder Probleme mit verbindlichen Zusagen haben. Wie äußert sich das in der Zusammenarbeit? Weil eure Arbeit besteht sehr viel in Argumentieren, im Dialog und in der Argumentation. Gelingt euch das oder wie geht es euch in der Auseinandersetzung mit Landespolitik oder auch mit anderen Vertretern und Eigentümern?
Ja, mit manchen Personen ist das schwierig oder fast unmöglich geworden. Also wir sind natürlich immer auch gesprächsbereit. Manchmal wird da sogar abgeblockt. Vielleicht ist es auch bekannt, dass uns sogar Subvention gekürzt wurde, weil das offenbar von der aktuellen Regierung oder der zuständigen Referentin nicht mehr als so wichtig betrachtet wird. Ja, wir können das eben auch nur beobachten und natürlich nicht gutheißen. Wenn wir Rückschritte machen im Naturschutz, schadet das eigentlich uns allen.
Ein Thema, ich weiß nicht, wie weit das da hereinpasst, es gibt ja auch, aber das ist eine andere Materie trotzdem, es gibt ja die Umweltverträglichkeitsprüfung. Ja. Das ist ein Bundesgesetz, wenn ich richtig bin. Und es betrifft ja Vorhaben und Projekte ab einer bestimmten Größenordnung.
Genau, das sind zum Beispiel große Skierschließungen, Großkraftwerke, große Hotelanlagen mit über 500 Betten etc. Ja.
Das heißt, da ist oft quantitativ festgelegt, ab wann wir eine UVP machen.
Das ist im Gesetz genau definiert, beziehungsweise manchmal, wenn es so eine Grenzfrage ist, ja, dann muss das erst geprüft werden, ob eine UVP nötig ist. Aber wenn herauskommt, dass eine erforderlich ist, dann gibt es ein Großverfahren. Und das wird in der Regel auch allgemein öffentlich angekündigt, auch in Zeitungen mit Edikt, und es können sich betroffene Personen dann dort in das UVP-Verfahren einbringen.
Betroffene sind Anrainer?
Sind Anrainer, können zum Beispiel auch Bürgerinitiativen gründen, wo sie mindestens 200 Unterschriften brauchen, dann sind die auch
als alles geregelt.
Initiative drinnen. Und wir als Umweltorganisationen haben im UVP-Verfahren als anerkannte Umweltorganisationen auch das Recht, uns in ein UVP-Verfahren einzuklinken und Einwendungen zu machen und Verhandlungen teilzunehmen. Da hat übrigens auch die Umweltanwaltschaft weiterhin ihre Rechte.
Auch Revisionsrecht.
Weil das eben über Bundesgesetz geregelt ist und nicht über die Landesgesetzgebung.
Ich habe immer wieder mal gehört, als interessierter Bürger, dass es Projekte gibt, nachdem es eine Mindestgrenze gibt in der Größe, dass man also Projekte so definiert, dass sie nicht UVP-verpflichtend sind. Also sagen wir halt nur ein Beispiel, statt 500 Betten gibt es halt 490. Ja. Und dann geht sich das aus. Gibt es solche Beispiele in Salzburg?
Ja, solche Dinge gibt es und eben das angesprochene Hotelprojekt, glaube ich, war ja auch bei so einer Grenze. Und da muss natürlich dann mal geschaut werden, ja, ist das wirklich dann unter der Grenze oder wird da nur geschwindelt und vielleicht dann später irgendwie noch irgendwas dazu gebaut, keine Ahnung, was da sein kann. Aber ja, natürlich wird auch ein Betreiber von vornherein, wenn es möglich ist, versuchen, vielleicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu verzichten. Manche gehen allerdings sogar freiwillig her, manche Betreiber, und sagen, okay, ich möchte alle Verfahren da in einem abhandeln, habe nichts zu verbergen und versuche das korrekt abzuwickeln. Und in der Regel ist die UVP ja auch kein Verhinderungsinstrument, sondern ich glaube, über 95% der Fälle bei UVP-Verfahren gehen ja für das Projekt aus. Allerdings,
aber es geht um die Gestaltung von Rahmenbedingungen, wo Naturschutz berücksichtigt wird oder Umweltschutz.
Genau, und es können zusätzliche Auflagen formuliert werden. Es wird das Projekt in der Regel verbessert und wird genauer hingeschaut, aber die meisten Fälle gehen durch.
Aha. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das, du hast sehr viel langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Wenn wir da eine Überschrift haben, Naturschutz unter Druck. Wie beurteilst du jetzt die jetzige Situation aufgrund deiner Erfahrungen aktuell? Ist das zutreffend?
Ja, das ist zutreffend. Gut, Naturschutz, Umweltschutz war auch früher vielleicht nicht das ganz breite Thema für die große Bevölkerung. Jeder will zwar gerne die Natur genießen, die Natur vor der eigenen Haustür haben, in die Natur fahren können zu jeder Zeit. Da schon, da ist auch gewisser Egoismus oft da. Aber insgesamt ist die Aufgeschlossenheit zwar einerseits in der Bevölkerung weiter da, es gibt ja auch viele Informationen, viele Leute schauen sich gern Universum-Sendungen an und Tiere und Pflanzen, was so alles gibt, wunderbare Aufnahmen. Problematisch wird es immer nur dann, wenn es um Interessenskonflikte geht. Und da nehme ich momentan schon wahr, dass in der Gesellschaft das Wissen, das fundiertere Wissen nicht unbedingt groß zunimmt. Da haben wir auch noch Bedarf, Vermittlung zu leisten über die kleinen Besonderheiten, die es wirklich gibt. Das schaut nicht alles so toll und so fein aus, wie es bei Universum präsentiert wird, weil da muss man lange in der Natur verbringen, damit man solche Aufnahmen überhaupt machen kann. Und das Verständnis wird in letzter Zeit wieder eher hinten angestellt. Manche andere Dinge sieht man ja in der politischen Diskussion, haben jetzt Vorrang. Ja, Wirtschaft, gesellschaftliche andere Veränderungen, Migration, also was ja auch im Wahlkampf jetzt Themen waren. Ja, ich denke, hat alles seine Berechtigung, aber man müsste und muss auch weiterhin für einen Ausgleich sorgen und dass man die Dinge miteinander auch in Zusammenhang bringt und für uns alle versucht, eine gute, positive Entwicklung zu gewährleisten. Und da müssen wir halt auch bis hin zum Klimaschutz aktiv sein und nicht erst, wenn die Katastrophe über uns hereinrollt oder wenn das nächste Hochwasser über uns hinwegzieht, sondern eigentlich müsste man vorher, nachdem wir doch auch glücklicherweise vorausschauend handeln könnten, denken können, ein paar Dinge halt überlegen, wo wir unseren Lebensraum und unseren Planeten letztlich hin entwickeln wollen.
Nur abschließend die Frage, also wo siehst du die wichtige Aufgaben also der nächsten Jahre für den Naturschutzbund in dieser Situation? Was sind die Möglichkeiten, die Handlungsspielräume oder auch die Herausforderungen einer NGO wie den Naturschutzbund, auch anderer NGOs?
Ja, ich sehe es weiter, dass man verschiedene Teilaspekte behandelt. Man kann sowieso kein Thema allein erschöpfend behandeln, aber dass man sich verschiedenen Themen widmet und dass man einfach im Gespräch bleibt und auch versucht zu vermitteln, bis hin gerade zu den Entscheidungsträgern, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, dass wir ja alle in einem Boot, auf einem Planeten sitzen und da schauen müssen, wie kommen wir gemeinsam weiter, wie bringen wir möglichst freundlich die Energie auf, die wir benötigen von Tag zu Tag mehr, welche Einsparmaßnahmen gibt es vielleicht auch ohne großen Verzicht, welche Besonderheiten wollen, sollen wir schützen, wo müssen wir besonders Rücksicht nehmen. Da sind wir beim Renaturierungsgesetz. Ja, das ist auch kein Gesetz, das über die Leute hinwegfährt, sondern diejenigen, die dann Grund und Boden für irgendwelche Maßnahmen zu
verfolgen. Ist aber in der Öffentlichkeit als großes Angstgespenst.
Ja, also ja ist leider so kommuniziert.
Transportiert worden, ist, aber bewusst so kommuniziert worden, genau. Wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das war eben politisches Hickhack aus meiner Sicht. Aber es gibt keine Enteignung für Naturschutz. Also das gibt es beim Straßen- und Autobahnbau, ja, aber nicht in dem Fall. Also da gibt es immer Kooperation, Verträge, Angebote. Ja, manches kann man freiwillig machen, für anderes muss Abgeltung bezahlt werden. Da muss halt die Gesellschaft auch was leisten, wenn es uns wichtig ist, zum Beispiel irgendwo ein Moor zu erhalten, das dann einfach auch wieder günstig ist für unsere kleinklimatische Situation oder eben für bestimmte Arten, um die eben auch überleben zu lassen.
Okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte. Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.